Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext heute mit der Debatte und die führt uns in den Nahen Osten. Präsident Obama hat in der arabischen Welt viele Hoffnungen geweckt. Hoffnung vor allem, dass er im Israel-Palästina-Konflikt Frieden stiften könne. Da enttäuschte er aber viele, ganz besonders zuletzt vor der UNO, wo er deutlich machte, dass die USA im Moment keinen palästinensischen Staat wollen und sich vollständig auf die Seite Israels schlagen.
Meine Herren, stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Sie sind Paartherapeuten und das Paar USA-Israel kommt zu Ihnen zur Konsultation. Welche Diagnose würden Sie stellen? Andreas Zumach, bitte.
Naja, das Bild ist insofern ein bisschen schief, weil es ja kein gleichberechtigtes Paar ist. Ich würde eher von einer Mutter- oder Vater-Kind-Paarung sprechen, die hier kommt. Und dann würde ich sagen, Israel ist ein über 40 Jahre lang leider schrecklich verwöhntes und verzogenes Kind. Und das jetzt im Erwachsenenalter ist und so viel Schwierigkeiten macht, dass der Vater oder die Mutter allmählich auch große Schwierigkeiten bekommt.
Also Diagnose ein Königskind.
Königskind ist eine schöne Formulierung, ja.
Herr Kugelmann. Gut, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ist die Frage, ist es eine Liebesheirat gewesen oder eine Zweckehe? Und weshalb kommen die beiden überhaupt zum Therapeuten? Wenn sie denn nämlich zum Therapeuten kommen würden, würden sie wahrscheinlich akzeptieren, dass es ein Problem gibt, das man lösen muss und wahrscheinlich sogar zusammen lösen möchte. Und insofern habe ich noch keine Analyse des Problems, aber ich würde mal sagen, es wäre ein guter Schritt in die Zukunft.
Ich bin darauf gekommen, dass es ein Problem gibt, weil mir auffällt, wie häufig der amerikanische Präsident oder seine Außenministerin Israel sagt, wir lieben euch, wir sind Freunde. Diese Freundschaft wird in sehr häufigem Rhythmus immer wieder bekräftigt und unterstrichen verbal.
Diese Beziehung ist natürlich sehr speziell, deshalb sind sie auch beim Therapeuten. Aber es gibt natürlich schon Analogien. Also diese Liebesbekundungen von USA zu Europa in den letzten Jahren, die gibt es ja auch. Das hat auch seine Gründe. Aber es stimmt, es wird natürlich in den letzten Jahren inflationär verwendet.
Also es gibt hierfür, denke ich, drei Gründe. Und der eine, da sehe ich sicher genauso wie Herr Zogelmann, ist nun wirklich so spezifisch, dass kein Vergleich, sei es die Beziehung zwischen USA und Großbritannien, die ja auch eine spezielle ist, zeitweise zwischen Deutschland und USA, die auch mal als speziell galt, damit zu vergleichen ist. Also Israel nach dem Holocaust war eben für die amerikanische Politik damals und in den Jahrzehnten danach ganz wichtig, hier auch ganz klare, verlässliche, auch Existenzsicherungszusagen zu geben. Das zweite ist Israel als Partner in einer Region, wo die USA erhebliche Interessen hatten und bis heute haben und Israel ihr wichtigster Verbündeter ist. Und drittens eben die vielen Juden in den USA, von denen sehr viele als de facto israelische Regierungslobby fungieren und mit ihrem Einfluss, auch ihrem Geld, erheblichen Einfluss auf amerikanische Wahlen und Politik der letzten 50 Jahre gehabt haben und weiterhin haben.
Wenn man in die Geschichte blickt, ist ja interessant, dass das überhaupt keine ewige Liebe ist. Wenn man schaut, mit welchen Waffen die Israelis gekämpft haben, dann waren das am Anfang Waffen aus Osteuropa, dann waren es die Franzosen, die die Waffen geliefert haben. Und erst ab Ende der 60er Jahre kamen da die Amerikaner eigentlich ins Spiel.
Ja, das ist richtig. Das große Umdenken, ich glaube, in Bezug auf die amerikanische Außenpolitik war mit dem Yom Kippur-Krieg. Dort waren die ersten großen Waffenlieferungen. Das ist natürlich auch eng zu sehen mit den ganzen Ölfragen der damaligen Zeit. Aber diese Liebe ist nicht eine, die schon sehr alt ist. Sie ist erst seit den 70er Jahren in dieser Form präsent.
Aber man muss dazu sagen, es gab natürlich Ende der 60er und in die 70er hinein auch eine Verschärfung des Ost-West-Konfliktes zwischen dem USA-geführten Westen und dem sowjetisch-geführten Block und auch ein zunehmendes Engagement in Anführungszeichen der Sowjetunion im Nahen Osten, auch massiv durch Waffenlieferungen an ihre Verbündete, etwa Syrien. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass bezogen auf Waffenlieferungen das amerikanische Engagement dann in den 70er Jahren stärker wurde. Vorher war das nicht notwendig, denn die vorherigen Kriege, also angefangen mit dem 48er und dann 56er, hat Israel dank eigenentwickelter Waffen und der, die es von Briten aus Osteuropa, aus Frankreich bekommen hat, aus Westdeutschland übrigens auch damals schon, ja, ziemlich spielend gewonnen.
Andreas Zumach, was haben denn die USA von dieser Freundschaft?
Also Sie haben nach wie vor davon, dass Israel ja nun das einzige Land in der Region ist, das man verrechnen könnte unter dem demokratischen Norden oder dem demokratischen Nordwesten unserer Welt. Bisher jedenfalls, jetzt ändert sich ja im Moment einiges dramatisch in der Region. Das heißt, es ist hier auch ein Stück Wertegemeinschaft, ist aber zweitens nochmal Israel als wichtiges, verlässlicher Verbündeter in einer Region, wo es massive Interessen gibt, Wirtschaftsinteressen, Interessen an den Ölländern dieser Region. Und hier ein Land zu haben, auf das man setzen kann, auch als potenziell militärisch Verbündeten, ist, glaube ich, ganz wesentlich, nicht ausschließlich, aber doch wesentlich gewesen für die amerikanisch-israelischen Beziehungen der letzten 60 Jahre.
Aber ist es dann das wert, strategisch gesehen, gerade jetzt, wenn der Preis dafür ist, dass man eine ganze große Region, Nordafrika und die arabischen Länder, als Feinde hat?
Gut, man muss vielleicht weiter zurück in der Geschichte. Es ist ja nicht nur Israel in der Region, zu der Amerika eine starke Beziehung hat. Das war früher auch anders in Bezug auf die Türkei. Ägypten war ein starker Partner und bis vor kurzem auch Saudi-Arabien. Also es geht nicht nur um Israel. Was aber wichtig ist in der Beziehung, wie Sie es vorhin angetönt haben, Herr Zumach, es gibt eine geopolitische Matrix, die eigentlich über die Jahrzehnte immer wieder wesentlich Einfluss genommen hat auf diese Beziehung und diese Beziehung auch definiert hat. Und diese geopolitische Matrix, die ändert sich nun in den letzten Monaten und Jahren fundamental. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sich die Beziehung der beiden Länder mit den verschiedenen politischen, wirtschaftlichen Interessen ändert. Was vielleicht der Unterschied ist zu den anderen Allianzpartnerschaften, ist effektiv diese Art von Wertegemeinschaft und auch das historische Umfeld, in der diese Beziehung entstanden ist.
Aber das Argument, was Sie eben in der Frage angebracht haben, das kann man ja nicht erst jetzt führen, angesichts der Umwälzungen in Teilen der arabisch-nordafrikanischen Welt, wo also Diktaturen, die bisher auch Verbündete waren, der USA und auch des Restwestens verschwinden, sondern das Argument, dass diese massive Unterstützung der USA ja nicht nur für die Existenz Israels, was ja unhinterfragt ist, sondern auch für eine zunehmend problematische israelische Regierungspolitik in den Bevölkerungen der arabischen Länder erheblichen Unwillen und auch ein Negativimage der USA geschaffen hat, das stimmte auch schon vor 20 Jahren. Und es gab dann natürlich immer Perioden, wo man auch in der arabischen Welt hoffte, das israelisch-palästinensische Problem würde nun endlich gelöst durch eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung. Aber diese Hoffnungen sind ja alle dann zunächst mal wieder zerschlagen. Jetzt haben wir die Situation, dass eben die künftigen demokratischen Regierungen sehr viel stärker dem Druck der Bevölkerung in dieser Frage nachgeben werden. Das haben wir ansatzweise in Ägypten bereits erlebt. Das heißt, die USA wird auch nicht mehr so leicht Verbündete haben in der Region für ihre bisherige Unterstützung der israelischen Regierungspolitik.
Aber das hat doch noch 2009, wann war das? Im Juni 2009 bei der Rede von Barack Obama in Kairo ganz anders ausgesehen.
Also ich denke, wenn ich das nur sagen darf, Obama ist derjenige, der selber erkannt oder auch unter dem Einfluss von Beratern erkannt hat, dass die amerikanische Israel-Politik und die amerikanische Nahostpolitik im weiteren Sinne gegen die wohlverstandenen Eigeninteressen der USA in der Region und darüber hinaus weltweit verstößt und das schon seit langer Zeit. Und das ist jetzt nicht eine Erkenntnis, die unbedingt nur linkspolitisch angesiedelt ist. Es gab einen sehr konservativen, langjährigen Sicherheitsberater, auch schon republikanischer Regierung, Herr Brzezinski, der im weiteren Umfeld auch von Obama Berater war während des Wahlkampfes und der das sehr klar gesagt hat. Der gesagt hat, wir müssten hier eine andere Politik machen, die endlich auch zu einem verlässlichen Frieden und einer Friedenslösung, Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern führt. Sonst verscherzen wir uns immer mehr Sympathien in der arabischen Welt. Als er das gesagt hat, war der Aufruhr in politischen USA so groß, dass er verschwinden musste. Obama hat in seiner Rede ja in Kairo große Hoffnungen erweckt, dass er nun wirklich zielstrebig auf die Zwei-Staaten-Lösung zusteuert, hat sogar gewisse Zeithorizonte in Aussicht gestellt, hat gesagt, das ist nicht auf ewig, dass wir das ungelöst lassen. Und das hat große Hoffnungen. Ich zähle mich auch zu denen, die wirklich gehofft haben, jetzt passiert das. Aber inzwischen ist er ja, hat eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und wir sind wieder da, wo wir vor 3 Jahren waren.
Gab es damals auch Menschen in Israel, die Hoffnung hatten, doch jetzt passiert was?
Gut, man muss sehen, diese Rede wurde gehalten vor dem arabischen Frühling. Da war alles ganz anders. Die Vorzeichen waren anders. Und ich erinnere mich schon noch, dass diese Rede zum einen heftige Kritik ausgelöst hat in Israel, weil man auf einmal unsicher wurde, wo steht man mit Amerika? Ist es noch dieser starke Partner, wie das die Vorgängerregierung von Bush darstellte? Und dann aber wiederum andere, die darin auch eine Chance gesehen haben, diesen Konflikt aufzulösen, der ja nicht einfach nur ein Konflikt mit den Palästinensern war, sondern mit den Nachbarstaaten insgesamt. Es gab eben beides damals. Wobei man natürlich schon sagen muss, Bush hat an und für sich diesen Palästinenserstaat wieder aufs Tapet gebracht, eigentlich vor Obama. Und die Obama-Rede war nice to hear, aber es war eben wenig Fleisch am Knochen. Und das sehen wir jetzt heute, was daraus rausgekommen ist.
Wir müssen vielleicht einmal ein Thema aufgreifen, das in der Luft schwebt und das immer wieder kommt. Das ist der Begriff der jüdischen Lobby oder der Israel-Lobby. Was wäre richtiger, Yves Kugelmann?
Ja, es gibt natürlich beides und ich verstehe gar nicht, wieso man dieses Thema mit Samthandschuhen angeht. Lobbyarbeit ist eine völlig adäquate Mittel, die Politik zu betreiben und es gibt eine offizielle Israel-Lobby, das ist die AIPAC. Das ist eine relativ große und gut organisierte Organisation, einer der professionellen Lobbys. Es gibt auch jüdische Lobbys, das ist eine Gegenorganisation, die heißt J Street, das ist das J steht für jüdisch, das ist ein neuer Weg, den die Juden in Amerika begehen wollen, also gegen diese Art von Israel-Lobby. Da gibt es einen relativ großen Konflikt. Und vielleicht muss man auch noch anführen, Herr Zumacher hat das erwähnt, aber ich glaube, das muss man ein wenig besser einordnen. Der Großteil der amerikanischen Juden interessieren sich ja nicht so sehr für die Israel-Politik. 80% der amerikanischen Juden wählen Demokraten. Die AIPAC ist eher angesiedelt im republikanischen Umfeld. Das heißt, so groß ist die Macht an und für sich nicht, wenn man es versucht, demokratisch zu begründen. Es ist aber ein großer Mythos um diese Israel-Lobby, die eben professionell organisiert ist und auch gut funktioniert. Aber man versteht hier in Europa immer Lobby als negativen Begriff. Das ist ganz transparent und was die machen, das kann man im Internet sehr stark und gut nachverfolgen.
Aber also vielleicht, ich würde dem am ersten Punkt doch ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass man hier sehr sauber formulieren sollte. Ich halte den Begriff jüdische Lobby für falsch. Ich halte ihn auch für problematisch. In bestimmten Quartieren, wo er gebraucht wird, hat er durchaus antisemitische Untertöne. Ich würde noch nicht mal israelische Lobby sagen, sondern ich würde ganz präzise reden von israelischer Regierungslobby, wenn wir etwa die von Herrn Kugelmann erwähnte Organisation AIPAC nehmen. Die Politik der israelischen Regierung, nicht nur der derzeitigen, sondern auch der vergangenen, hier unterstützt und dafür Unterstützung politischer einwirbt und nach meiner Analyse damit gegen die wohlverstandenen Interessen Israels verstößt und die langfristige, auch unhinterfragte und ungefährdete Sicherheit eines Staates Israels immer mehr in Frage stellt. Von daher ist es kontraproduktiv, ich könnte es sogar zugespitzt sagen, selbstmörderisch. Und dagegen gibt es eine Lobby von Juden in den USA, die das eben genau erkennt und will, dass die amerikanische Regierung und die USA eine andere Politik betreiben. Und die würde man auch fälschlicherweise als jüdische Lobby bezeichnen, weil eben es eben auch Juden in den USA gibt, die dafür wieder nicht mit einverstanden sind. Also die Juden in den USA sind in dieser Frage in zwei verschiedenen Lagern. Welches nun größer und welches kleiner ist, weiß man nicht. Aber selbst wenn AIPAC, also wie Herr Kugelmann sagt, mehr Beziehungen, organisierte Beziehungen zu den Republikanern hat, muss man doch sagen, auch der Einfluss auf die Demokraten ist erheblich. Kein Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin der letzten 40 Jahre konnte sich leisten, nicht zum Jahreskongress der AIPAC zu gehen und dort ihre Vorstellungen vorzulegen. Das war auch bei Obama so, zusammen mit Clinton und so weiter. Und braucht auch das Geld von AIPAC.
Ja, aber warum sind die so mächtig, obwohl sie wenige sind, haben die viel Geld?
Sie haben sehr viel Geld, sie sind sehr gut organisiert, blendend organisiert als Lobby, sowohl in Washington wie auch, was ja fast noch wichtiger ist, in den Wahlbezirken und den Distrikten der Abgeordneten für den Kongress und den Senat, die ja zu einem Teil im November nächstes Jahres mitgewählt werden. Und ganz, ganz viele Abgeordneten haben ihre Wahlkämpfe und ihre Wahlsiege nur finanzieren können, dank den Zuschüssen aus der AIPAC. Und das ist ein Druckmittel, was auch jetzt wieder mit Blick auf Obama sehr erfolgreich eingesetzt wurde.
Sie haben das erwähnt, den Antisemitismus, der da sich einschleichen könnte. Stimmt denn der Eindruck, dass sehr häufig Menschen sagen, die amerikanische jüdische Lobby und man meint dabei aber so etwas wie die unselige jüdische Weltverschwörung.
Gut, Herr Zumach hat recht, man muss natürlich sehr klar differenzieren bei den Begriffen. Das dauert aber dann oft sehr lange auch.
Das ist unser Dilemma als Journalist, aber da müssen
wir uns gehen. Vielleicht können wir 10 Jahre zurückblicken oder 15 Jahre, als damals die Holocaust-Debatte in der Schweiz tobte. Da kam dieser Begriff natürlich immer auch von der mächtigen jüdischen Lobby, hat es denn damals geheißen, an der Ostküste Amerikas, die man da vermutet hat hinter der Regierung und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die auftauchen, die auch klar und oft antisemitisch konnotiert sind. In der ganzen Frage um Israel und so weiter würde ich es dann ein wenig anders sehen, aber es ist ganz klar, die einen verwenden den Begriff mit ganz klaren negativen Vorzeichen bis antisemitischen, andere verwenden ihn einfach, weil es ein Faktum ist, dass es eine solche Lobby gibt. Und eigentlich zu verneinen, dass es diese Lobby gibt, ist auch schon wieder ein wenig antisemitisch, denn warum sollen die Juden nicht wie auch die Waffen- oder Autolobby sein?
Das Missverständnis ist, Herr Kugelmann, wenn man sagt, es sei eine jüdische Lobby, dann impliziert man, erweckt den Eindruck, dass diese Lobby die wohlverstandenen Interessen aller Juden in Israel vertritt. Das tut sie eben nicht. Und deswegen ist mir die Differenzierung so wichtig. Nicht nur wegen des möglichen Antisemitismus-Eindrucks, den ich erwecke, sondern weil ich sage, diese Lobby vertritt die Politik im Moment von Herrn Netanyahu, möchte dafür die amerikanische Unterstützung. Und das ist nicht, ich wiederhole es, im wohlverstandenen Eigeninteresse des Staates Israels und seiner Bewohnerinnen, seien es nun Juden oder seien es die arabische Minderheit.
Also lassen Sie mich das direkt fragen. Braucht Barack Obama das Geld der amerikanischen Juden, um wiedergewählt zu werden?
Also, er lacht, deswegen nutze ich die Sekunde. Also, erstmal gibt's Zahlen, ne? Er hat vorhin gesagt, ich wiederhole es, 80% der registrierten, also als Juden bekannten amerikanischen Staatsbürgerinnen haben Obama gewählt. Und 60% der Gelder, füge ich jetzt hinzu, die Obama zur Verfügung hatte, stammten aus jüdischen Quellen. So. Und er ist nun eingeknickt in der Hoffnung, diesen Anteil auch von Stimmen und auch von Geld, auch mit Blick auf die kommenden Wahlen im November nächsten Jahres wieder zu mobilisieren. Ich sage, es wird schiefgehen. Ich sage, Obama wird diese Wahlen verlieren, trotz dieses Kniefalls vor der israelischen Regierungslobby. Das heißt, er bräuchte es, aber es wird nicht ausreichen, weil die anderen Rahmenbedingungen, die Wirtschaftskrise, die wird er nicht wesentlich verbessern. Und das wird für die Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler, die keine Juden sind und für die Nahostfrage auch nicht so wichtig sind, ausschlaggebend sein.
Gut, ich weiß nicht, ob wirklich 60% der Gelder aus jüdischen Quellen kommen. Aber wie auch immer, glaube ich, dass vor allem bei den 80% der demokratischen Wählern, und das soll man nicht unterschätzen, Israel wirklich nicht die große Rolle spielt, wie wir das von hier aus glauben. Also insofern würde ich das sehr relativieren. Ob Obama denkt, dass dieses Thema sehr wichtig wäre bei seinen Wählern, das ist eine andere Frage. Was aber noch wichtig zu ergänzen ist, AIPAC macht ja ihre Arbeit nicht an der jeweiligen Regierung fest. Das heißt, egal ob jetzt eine rechte oder linke Regierung in Israel an der Macht war, die setzen sich immer für die jeweilige amtierende Regierung ein. Das ist also nicht eine parteipolitische Israel-Lobby, aber es ist klar, sie ist eher im rechten Spektrum angesiedelt.
Aber jetzt habe ich gemeint, dass traditionellerweise die Mehrheit der amerikanischen Juden wählen demokratisch. Und dass sich das vielleicht seit 9/11 etwas geändert hat.
Nein, nicht unbedingt. Aber was passieren könnte, ist Obama, dass eben, ich sag mal jetzt, liberale Juden, demokratische, die auch gerade wegen seiner Kairo-Rede und seiner ja auch schon im Vorwahlkampf geäußerten Absichten für die Nahostpolitik besondere Hoffnung hatten, ihn nicht wählen, also nicht dann unbedingt den oder die republikanische Gegenkandidatin wählen werden, aber gar nicht zur Wahl gehen werden. Also es gibt im Moment Umfragen, die sagen, dass statt 80% eben nur noch 60% oder auch 50% der amerikanischen Juden ihn wählen und die anderen 20 oder 30 gar nicht wählen und die restlichen 20 wählen den oder die republikanische Kandidatin. Das heißt, und die würden ihm dann schlicht fehlen, ne, diese Stimme.
Und vor allem muss man sehen, erstens sind die amerikanischen Juden wirklich sehr heterogen. Das ist nicht so eine homogene Gemeinschaft, wie man das immer so glaubt. Und auf der anderen Seite sind ganz andere Themen wichtig. Im Moment ist es die Finanzkrise, wirtschaftliche gesellschaftliche Themen, die Sozialfragen, das sind die großen Themen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder unterschiedliches Wählerverhalten innerhalb jeder Gemeinschaft.
Das heißt, um die Frage, Ihre Frage mal umzudrehen, er hätte es sich leisten können, Obama, in dieser Frage der Nahostpolitik konsequent bei dem zu bleiben, was er in seiner Kairoer Rede vom Juni 2009 angekündigt hatte, nämlich die Mittel der USA einzusetzen, um nun endlich eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 67 herbeizuführen. Das waren ja seine Worte und mit der Vorbedingung, die seine Vorbedingung war, dass es zumindest einen Stopp des weiteren illegalen Siedlungsbaus geben muss. Das hätte er sich leisten können, fortzusetzen.
Warum hat er es nicht getan?
Und hätte damit nicht seine Wahlchancen vermindert.
Warum hat das nicht getan?
Ich halte es für ein Fehlkalkül, dem er und seine Umgebung und Berater und vor allem auch Hillary Clinton, die hier sehr einflussreich war, für diesen Rückschritt erlegen sind.
Gut, aber um auf Ihre Frage zu kommen, warum hat das nicht getan? Ich glaube, Obama hat wesentlich größere Baustellen als Israel und Nahost. Und im Moment würde ich nicht immer die amerikanische Außenpolitik aus dieser Israel-Perspektive betrachten, sondern das ist ein wesentlicher Teil der amerikanischen Außenpolitik. Aber im Moment glaube ich nicht, dass er am Morgen früh zuerst diese Probleme
lösen wird. Nein, Herr Guggenmann, aber es ist trotzdem, also ich finde es einen dramatischen Fehler von historischem Ausmaß, weil dieser Rückschritt von ihm und diese 180-Kehrtwende, die deutete sich zwar bereits schon im Herbst 2009 an, wo er ja beim UNO-Generalversammlung in New York sich mit Abbas, also dem Chef der Palästinenserbehörde, und mit Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, getroffen hat. Und da schon die von ihm selber formulierte Vorbedingung Stopp des Siedlungsbaus hat fallen lassen und sie als eine unakzeptable palästinensische Vorbedingung abqualifizierte. Ne? So, und jetzt haben wir inzwischen den arabischen Frühling. Und die ganzen Hoffnungen, die hier nun auch deutlich werden in der arabischen Welt, in den arabischen Bevölkerungen, dass wir in einer solchen Situation, auch mit dieser Art des Affronts, jetzt auch in der letzten Auseinandersetzung in der UNO mit einer massiven Vetodrohung verhindert, dass es jetzt zumindest diesen symbolischen Schritt gegeben hätte, dass der UNO-Sicherheitsrat hier den Staat Palästina anerkennt und aufnimmt, das schadet den amerikanischen Interessen noch viel stärker in den arabischen Ländern und darüber hinaus, als wenn er das vor 4 Jahren gemacht hätte. Deswegen finde ich es so einen dramatisch großen Fehler. Jetzt wäre die Chance gewesen, wirklich diese Friedensregelung herbeizuführen.
Kugelmann? Es wäre schön gewesen, er hätte es vielleicht machen oder durchziehen können. Aber ich würde schon sagen, es gibt einfach noch andere wichtige Eckpunkte. Und China ist ein wichtiges Beispiel. Ich glaube, der Status von China und die indirekten oder direkten Auswirkungen auf die Nahostpolitik Amerikas ist nicht zu unterschätzen. Im Bereich der Wirtschaft, aber auch in Bezug auf China als der größte Kunde im Moment der arabischen Länder. Und all das darf man nicht
diskutieren. Heißt das denn? Das würde ich gerne verstehen. Nennen Sie mir einen Punkt, wo es anderen amerikanischen Interessen geschadet hätte, wenn er jetzt an dem Punkt israel-palästinensische Konfliktlösung konsequent gewesen wäre. Im Gegenteil.
Ja, kann man schon so sehen aus der intellektuellen Situation eines Europäers, aber ich glaube effektiv, dass die Amerikaner und speziell die Experten im Weißen Haus nicht wissen, wohin die ganze Reise geht im Moment des Umbruchs, nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in der Situation mit China, Russland, Türkei. Also die ganzen Parameter, auf die man sich verlassen konnte, die ganzen Vorzeichen haben sich innerhalb von Monaten total gewandelt.
Ja, aber es ist doch so, dass er mit dieser Kehrtwende die arabischen Staaten eher noch eher in die Arme von anderen Akteuren, sei es China oder Türkei, treibt, als wenn er an diesem Punkt hier konsequent geblieben wäre. Also mir macht das unter welchem Aspekt auch immer keinen Sinn, was er hier macht.
Es ist ja auch interessant, dass im ganzen Gebiet des Maghrebs und in Kairo die jungen Leute damals auch auf die Straße gegangen sind und Obama zitiert haben, yes, we can, oder? Das war nach dieser Kairo-Rede und jetzt ist da der Kredit verspielt.
Er ist verspielt. Ich halte von all den Punkten, wo Obama bei seinem Amtsantritt ja in der Analyse auch richtig erkannt hat, dass bisherige amerikanische Politik falsch war und in der Nahostfrage hat er mit die größten Hoffnungen auch international erzeugt und hier ist, glaube ich, seine Kehrtwende auch der größte Rückschlag und hat sein Image nicht nur bei den jungen Leuten in den arabischen Ländern, sondern auch darüber hinaus in Teilen der sogenannten Dritten Welt stärker beschädigt als alle anderen Kompromisse, die er natürlich auch immer unter dem Druck dieser republikanischen Position machen musste.
Die USA haben ja außergewöhnlich deutlich in den letzten Tagen den Israelis gesagt, passt auf, ihr isoliert euch politisch in der Region vollkommen.
Nicht nur die Amerikaner, das sagen ja auch viele Leute in Israel selbst und in Europa. Diese Regierung Netanyahu-Lieberman ist eine, die den Weg der Isolation auf vielen Ebenen beschreitet. Das ist unumstritten.
Also Isolation ist noch ein vorsichtiger Begriff. Ich halte es für eine selbstmörderische Politik, die die israelische Regierung hier betreibt. Und man kann nur hoffen, dass die Menschen in Israel aufwachen und dass sich die Proteste, die es bisher wesentlich wegen der immer desolateren sozialen Lage gibt, auch ausweiten auf das Thema der Besatzung und der Friedenslösung, wo es ja auch unmittelbare Zusammenhänge gibt. Ne?
Also diese letzte Geschichte mit Ankündigung vom Bau von neuen Siedlungen in Jerusalem, das war ja wirklich eine unglaublich dreiste Geschichte. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also das war doch eine Demütigung auch von Barack Obama, dass ihm der Netanyahu sozusagen tatsächlich auf der Nase herumtanzt.
Gut, das war jetzt nicht das erste Mal, das war ja eigentlich jetzt öfter.
Das macht es ja nicht besser.
Nein, aber es gibt irgendwie, ja, den Selbstbeweis, so, wir zeigen es jetzt denen noch, es war sicher falsch und auch zum falschen Zeitpunkt, aber aus israelischer Sicht eben anders. Die haben gesagt, so, jetzt haben wir einen Punkt gesetzt.
Also man muss einfach mal nochmal klar die Dynamik beschreiben, nicht? Also wenn Abbas in seiner Rede vor der Generalversammlung sagt, wir sind bereit zu Verhandlungen, zwei Bedingungen. Das erste ist wirklich Stopp des weiteren Siedlungsausbaus, was ja bis vor wenigen Wochen auch Obamas Bedingung war und die Bedingung des Nahostquartetts aus USA, UNO, EU und Russland. Und seine zweite Bedingung, dass doch Ziel von Verhandlungen sein muss, eine Zwei-Staaten-Lösung in den Vorkriegsgrenzen von 67, was bis vor kurzem auch die internationale Position war. Das sind seine Bedingungen. Netanyahus Rede setzt seine Bedingungen. Erstens Anerkennung Israels als jüdischer Staat und zweitens die Palästinenser müssen akzeptieren, dass auch in einem künftigen palästinensischen Staat israelisches Militär auf lange Dauer präsent sein muss. Dann schreiben 90% aller Medien, da seien zwei kompromissunbereite Männer aufgetreten und stellen das auf eine Linie. Das ist natürlich völlig abwegig. Die beiden Bedingungen von Abbas sind Völkerrecht, waren bis vor kurzem auch die politischen Bedingungen der wesentlichen Akteure dieser Welt und sind fallen gelassen worden. Ich fürchte, wir werden eine Eskalation von Gewalt, auch von terroristischen Akten bekommen. Und selbst das Szenario eines neuen Krieges in dieser Region ist nicht völlig auszuschließen. Und Israel, das haben übrigens auch die Obama-Leute Netanyahu gesagt in den letzten Tagen, kann sich eben auch auf Dauer nicht mehr verlassen auf die eigene militärische Stärke.
Und so wären wir schon im Gelände, wären wir vor Ort in Israel und Palästina in diesem Konflikt. Aber ich möchte Sie nochmals verpflichten als Paartherapeuten. Sie haben eine Diagnose am Anfang gestellt. Und jetzt, was empfehlen Sie diesem Paar USA-Israel als Therapie?
Ich würde dem Vater oder dem stärkeren Partner oder Ehepartner USA empfehlen, der israelischen Regierung eine klare Deadline zu setzen für die Aushandlung der Zwei-Staaten-Regelung mit Palästina, aber dieses klar verknüpfen mit der Zusage, dass zwischen diesen beiden künftigen Staaten eine von einem großen US-Kontingent geführte UNO-Streitmacht stehen wird, damit die verständlichen, auch berechtigten Sicherheitsbedürfnisse Israels ganz klar auch jetzt zu dieser Phase bereits von neu beginnenden Verhandlungen gesichert sind und niemand in Jerusalem sich rausreden kann, das müsste erst gesichert sein und würde das verknüpfen damit, dass ich der palästinensischen Seite sage, ihr braucht dann auch im künftigen Staat keine eigenen Streitkräfte aufsetzen, das wäre die Bedingung.
Wie würden Sie die Therapie vorsehen, Yves Kugelmann?
Die Frage ist immer, möchte man Zwang von außen aufsetzen oder im Sinne einer Mediation die Partner zur Erkenntnis führen? Ich möchte keine Ratschläge erteilen, weil das sieht hier immer anders aus, als wenn man dort ist. Aber ich glaube, Israel sollte die Chance packen, jetzt im letzten Moment noch die Zwei-Staaten-Lösung am Schopf zu packen, sozusagen. Weil wenn diese Option weg ist, dann sehe ich schwarz.
Yves Kugelmann, Andreas Zumach, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.